Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Seid ihr gut durchgekommen? Oder war irgendwo noch Sturm übrig? Genau, war ein bewegtes Wochenende für manche. Ne? Die meisten sind wohl zu Hause geblieben. Ich musste am Wochenende weg. Wir waren von Freitag auf Samstag mit den Rangern unterwegs. Ja, man dachte mal, das ist nicht so schlimm, aber da war nur so ein kleiner Ast da und der hat mir direkt den Unterboden dicht gemacht, irgendwas da reingerammt. So ist das manchmal. So müssen wir manchmal leben, aber das kriegen wir hin. Und auch das mit der Arbeit, wovon wir heute schon gehört haben. Ja, ich weiß auch nicht, wie ihr dazu steht, wie ihr darüber so denkt. Ob das gerade so ein sehr negatives Thema ist für euch. Wir haben ja gesprochen über die vier Mandate, die Bonhoeffer so aufgestellt hat, eines Christen. Vor zwei Wochen hat Pastor Carsten Buck darüber gepredigt, wie das ist, wenn man als Christ in der Familie lebt oder Christus in der Familie lebt. Wir haben letztes Wochenende einen Gastredner, Ralf Habner, da gehabt. Der hat darüber nachgedacht mit uns, was es bedeuten kann, als Christ in der Politik oder Christus in der Politik und in der Gesellschaft zu leben. Und heute wollen wir mal darüber nachdenken, was es heißt, Christus in der Arbeit zu leben. Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Ich weiß ja nicht, womit ihr euch identifiziert, ob ihr euch mit so einer Person identifizieren würde. Kannst ruhig die nächsten fünf Bilder dann dazu packen, so langsam. Ich weiß nicht, wo ihr euch da einsortieren würdet. Da kommt noch eins oben in die Ecke, noch ein Bild, genau. Also welches, was davon ihr seid, ob ihr diejenigen seid, die so irgendeinem Ziel hinterherrennen, was ihr irgendwie mal mit eurer Arbeit erreichen wollt, aber ihr erreicht es irgendwie nie. Ich habe gestern einen Film gesehen, da wollte einer die 50 Millionen erreichen. Das war so sein großes Ziel. Wenn er die hat, dann wird er sich zur Ruhe setzen. Läufst du auch so ein Amorium hinterher oder bist du sehr gestresst auf deiner Karriereleiter? Andere sind in verschiedensten Berufen. Der nächste fühlt sich vielleicht wie so ein kleines Rädchen oder wie so ein kleiner Bediener eines kleinen Rädchens in einem großen Betriebe. Und für viele ist der Job eine riesige Belastung. Ja, wir kennen alle die Sprüche, wie schlimm Montage sind und endlich Feiertag und endlich Freitag und endlich Wochenende und was auch immer. Ich weiß nicht, ob du dich da irgendwo einsortieren würdest. Vielleicht denkst du auch an die gute alte Zeit. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Wir verklären das ja manchmal. Früher war es alles so schön. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so eine gute alte Zeit war, auch gerade in Bezug auf die Arbeit. Oder es gibt ein weiteres Bild, so die Ranger, die freuen sich jetzt. Also wir haben ja schon mal so kleine Bäume, ich glaube der Sven war das, hat mal so eine kleine Fichte angefangen zu fällen mit einer Axt. Das war schon anstrengend, ich bin gar nicht sicher, ob du es bis zum Schluss durchgezogen hast. Aber so einen Baum zu fällen, ey, das war Arbeit. Oder wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr in Büros lebt und seid, aber wenn man in Büros kommt, auch auf Ämtern oder so, dann liest man oft alle möglichen Weisheiten und Sprüche über Arbeit an den Wänden der Bürowände. So zum Beispiel habe ich euch mal zwei mitgebracht. Arbeit ist schön, deshalb immer etwas für morgen aufheben. Oder Arbeit ist gut, solange man darüber nicht das Leben vergisst. Und da gibt es noch viel, viel mehr Sprüche. Ich habe auch ganz extreme Sprüche gefunden, die erspare ich euch mal. Aber die Frage ist so, was ist das für euch? Was bedeutet Arbeit für euch? Ich will euch so ein bisschen da mal reinnehmen und erstmal so fragen, dass ihr für euch persönlich das mal so beantwortet, wie stehe ich eigentlich zu diesem Thema? Die meisten machen es einfach. Es muss ja irgendwie sein. Man braucht die Kohle, es geht nicht anders. Und man macht es so, man ist in so einem Trott drin. Aber was bedeutet eigentlich Arbeit für dich? Welche Gefühle löst das bei dir aus? Arbeit. Oder wenn ich heute darüber predige, was löst das bei dir aus? Gehst du gerne zur Arbeit? Wie redest du über deinen Chef, über deine Arbeitsstelle? Es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie Arbeit auszusehen hat. Und wenn man so überlegt, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, ist das jetzt was Weltliches, was Säkulares? Und hier in der Gemeinde, das ist christlich. So. Wenn ich hier in der Gemeinde mitarbeite, dann ist das auch irgendwie Arbeit, aber das ist eine ganz andere Arbeit, als wenn ich in der Firma arbeite. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Erstens, oder ich meine grundsätzlich, Arbeit muss nicht immer bezahlt sein. Also ich spreche heute wirklich über Arbeit im weiteren Sinne, aber natürlich sind die meisten, fühlen sich angesprochen, was den Arbeitsplatz betrifft, das ist richtig. Aber auch Schüler und Studenten arbeiten, also wenn du jetzt hier sitzt und du bist Schüler oder studierst noch, du arbeitest ja auch. Du gehst in die Schule, du lernst, du bereitest dich vor oder nach, je nachdem, das ist Arbeit. Und manchmal ist das sogar mehr Arbeit, als immer nur eine gewisse Tätigkeit zu tun. Da kann man oft abschalten, das weiß man, wie das geht, das kennt man. Aber wenn man jeden Tag was Neues in die Birne reinpressen muss, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Alle diejenigen, die vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg einen Zusatzjob gemacht haben und dann später nochmal im höheren Alter in die Schule gegangen sind, Berufsschule oder was auch immer, die wissen das, glaube ich. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, immer so was Neues aufzunehmen und zu verstehen und zu verarbeiten. Da bist du am Abend genauso kaputt, als hättest du richtig gearbeitet mit den Händen oder als Handwerker. Und natürlich ist auch Erziehung und Kindererziehung oder Haushalt, Arbeit, wird meistens ziemlich schlecht bezahlt. Das mag sein, aber es ist Arbeit. Also nur mal so, dass sich jetzt niemand nicht angesprochen fühlt. Auch all die Rentner, ihr habt gearbeitet und viele tun ja noch was zusätzlich oder arbeiten ehrenamtlich oder haben irgendwelche Dienste. Also Arbeit wirklich im umfassenden Sinne, fühlt euch bitte alle angesprochen. Ist Arbeit jetzt positiv oder negativ? Also die Griechen, die alten Griechen, nicht heute die modernen, sondern die alten Griechen, die hatten so ein paar Philosophen, die waren der Meinung, Arbeit ist nicht so gut. Das ist für Sklaven. Und der gesamte Wohlstand der damaligen Zeit beruhte auf dem Sklaventum. Ja? Und man meinte eigentlich, das Ziel eines guten, mündigen Bürgers ist nicht zu arbeiten, sondern ist die Muße zu genießen. Ja? Da wollen wir hin. Also Platon verachtete die Arbeit, er sagte, es ist erniedrigend. Aristoteles meinte eben, es ist für Sklaven, Sklavenarbeit eben, aber nicht für einen mündigen Bürger. In den ersten Worten der Bibel wird schon von Arbeit gesprochen. Direkt die ersten Worte, die ersten Seiten, das fängt fast wirklich die allerersten Sätze. Da sehen wir Gott bei der Arbeit. Gott erschafft. Er erschafft aus dem Nichts. Das können wir nicht. Wir können nur aus Erschaffenem was Neues machen. Aber Gott arbeitet und das wird sehr deutlich, weil es dann später heißt, nach 6 Tagen, dann ruhte er von seiner Arbeit. Das heißt, Gott arbeitet. Er ist schöpferisch tätig. Ich unterstelle ihm, dass er dabei sogar Spaß hatte, dass das für ihn keine Pflicht war, dass er nicht gedacht hat, so jetzt muss ich die Woche irgendwie rumkriegen und dann habe ich endlich Feiertag oder so. So hat er nicht gedacht, aber er hat gearbeitet. Und einige Seiten später in der Bibel wird uns dann berichtet, wie kreativ die Menschen wurden im Bereich Handwerk, im Bereich Kunst und Kultur und Bildung. Die haben sich da eine Menge ausgedacht und die waren sehr, sehr vielfältig und schöpferisch tätig. Einen Schatten auf dem Ganzen liegt schon, denn es handelte sich ja um die Nachkommen Kains, des ersten Mörders, den wir so aus der Geschichte von der Bibel her kennen. Aber die Bibel sieht Arbeit grundsätzlich positiv, ganz anders als viele Philosophen oder philosophische Schulen oder Richtungen. Die Bibel spricht durchgängig davon, dass Arbeit zum Leben dazugehört. Das wird gar nicht irgendwie in Abrede gestellt oder es könnte irgendwie das Ziel sein, nicht zu arbeiten. Es gibt viele Gleichnisse über das Thema Arbeit. Zum Beispiel eines, wo einem Mitarbeiter Talente anvertraut werden und der Herr fordert Rechenschaft, was er mit diesen Talenten gemacht hat, die Person. Er sollte damit arbeiten, er sollte das vermehren. Also Gaben Gottes, Geschenke Gottes verpflichten. Ja, ich kann nicht einfach sagen, danke Gott, ich nehme das mal an, aber ich setze das nicht um, ich mache da nichts mit, ich setze das nicht ein. Unsere Begabungen verpflichten. Jesus selbst war Handwerker, er ist der Sohn Gottes, der hatte einen riesen Auftrag hier, der sollte die Menschheit erlösen und stattdessen lernt er erstmal ein Handwerk, einige Jahre. Damals hat man so mit 13, 14 angefangen, sein öffentlicher Dienst begann mit 30, also so 15, 16, 17 Jahre hat Jesus als Zimmermann gearbeitet. Ganz normal, so wie sein Vater. Auch alle Jünger haben gearbeitet. Die meisten waren Handwerker. Selbst Paulus, der große studierte Theologe, da sollte man ja denken, der ist jetzt Akademiker, der braucht nicht zu arbeiten. Selbst der hat ein Handwerk. Er war Zeltmacher. Und der hat das teilweise oder zu einem großen Teil sogar parallel zu seiner missionarischen Tätigkeit ausgeübt. Die ganze Zeit. Denn für ihn war es wichtig, dass er finanziell nicht abhängig ist von den verschiedenen Gemeinden. Das war auch teilweise schwierig, weil er sie ganz neu gegründet hatte. Da war möglicherweise noch gar nicht so viel Geld vorhanden. Das heißt, er hat sich selber finanziert durch sein Handwerk und dann seinen Dienst für Gott getan. Gott selbst arbeitet und er gibt den Menschen den Auftrag zu arbeiten. Da steht in 1. Mose 1, 28, Gott segnete sie, die Menschen, und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und jetzt herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Paradiesische Zustände bedeutete damals Arbeit. Bebauen und bewahren, da war etwas zu tun. Und da fragt man sich jetzt, wieso eigentlich? Gott hat ein Paradies geschaffen. Und das heißt in der Bibel, das, was Gott geschaffen hat, war gut. Und der Mensch war sehr gut. Warum musste denn jetzt der Mensch da dran noch was verbessern? Warum musste der jetzt da noch arbeiten? Gott hat doch die ganze Arbeit getan. Scheinbar nicht. Scheinbar war das Wunderbare der Schöpfung Gottes, dass der Mensch in dieser Schöpfung arbeiten darf. Schöpferisch tätig werden kann, genauso wie sein Schöpfer. Das scheint also im Paradies schon drin zu sein. Also scheinbar ist Arbeit grundsätzlich gar nichts Weltliches. Wir sehen das oft so. Und das hat so ein bisschen auch was mit dem protestantischen Erbe zu tun von Luther, der das weltliche Reich und das geistliche Reich, die Gemeinde so ein bisschen getrennt hat. Und viele verfallen da so der Ansicht, wir als Christen, wir sind für die Gemeinde geschaffen, hier, das ist so der Lebensmittelpunkt und alles andere, das muss man halt irgendwie in Kauf nehmen. Aber das ist weltlich, das ist säkular. Nee, Arbeit ist nicht weltlich. In diesem Sinne oder in einem gewissen Sinne ist Arbeit eigentlich göttlich. Gott hat die Arbeit erfunden. Ich weiß nicht, ob euch das mal klar war. Er hat ja viel geschaffen in diesen ersten 6 Tagen, wie was man da so lesen kann, aber ganz nebenbei hat er die Arbeit erschaffen. Gefunden und uns den Auftrag gegeben, ebenfalls zu arbeiten. Und selbst in der zukünftigen Welt wird scheinbar gearbeitet. Der Jesaja, der prophezeit mal über diesen neuen Himmel und die neue Erde und dann schreibt er unter anderem da drin, sie bauen Häuser, das ist ja anstrengend, und wohnen auch darin, pflanzen Weinberge und genießen auch ihren Ertrag. Also es gehört scheinbar zu dieser großartigen, perfekten Schöpfung, dazu, dass der Mensch arbeitet. Das heißt, die Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls, sondern die gab es schon vorher. Die war schon da. Und das ist scheinbar etwas Gutes. Und so sieht eigentlich auch die Bibel grundsätzlich die Arbeit an. Zu einer perfekten Welt gehört Arbeit. Die meisten würden sagen, ey, perfekte Welt, Paradies, Hängematte, Cocktails, irgendwas genießen, Fernsehen gucken oder wie auch immer, aber auf keinen Fall mehr arbeiten. Das ist für sie das Paradies, das ist für sie die perfekte Welt. Die Bibel sieht das anders. Und ich glaube, jeder, der auch schon mal länger im Urlaub war oder länger nicht arbeiten konnte, der kann das nachvollziehen. Der kann verstehen, dass er sagt, also irgendwann fehlt etwas. Irgendwann wird es langweilig. Das kribbelt so ein bisschen in den Finger. Irgendwas möchte ich tun. Ich weiß nicht, wann das bei euch der Fall ist, ob das bei euch, bei manchen ist das schon nach 1-2 Wochen der Fall, andere brauchen 2-3 Monate dafür, um mal richtig runterzukommen. Aber irgendwann merken wir, es ist nicht wirklich befriedigend, nichts zu tun, gar nichts zu tun. Es tut uns auch nicht gut, es tut unserem Körper nicht gut, es tut unserem Geist nicht gut. Wir sind scheinbar nicht so geschaffen, nicht zu arbeiten. Herrschen, das ist ja manchmal so ein bisschen ein negativer Begriff. Ja, wir denken herrschen, wir denken an Herrscher, jetzt im Augenblick denken wir vielleicht an Putin, was der da so komisch herrscht. Also herrschen ist nicht so negativ, wie man immer denkt. Wir sagen ja auch, jemand beherrscht ein Handwerk, der kann das, oder ich beherrsche ein Instrument. Das heißt, ich kann damit gut umgehen und auch verantwortlich umgehen. Das heißt, die Natur oder die Umwelt zu bebauen und zu bewahren, heißt sie zu verstehen, sie zu begreifen, verantwortlich damit umzugehen. Gut, da können wir jetzt auch über Umweltschutz rein, da reden, das ist jetzt heute nicht mein Thema. Aber herrschen ist nicht negativ gemeint. Das heißt nicht, ich mache, was ich will, ich mache alles kaputt. Das ist nicht herrschen im biblischen Sinne. So herrscht ja Gott auch nicht. Ja, sondern wir sollen so regieren wie unser Vorbild Gott, so herrschen, so beherrschen, so arbeiten, so schöpferisch tätig sein, wie Gott das war. Dann kam aber der Sündenfall. Und dann hat sich was verändert, gerade auch in Bezug auf die Arbeit. Und wir lesen das einige Zeilen später. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen. Doch bietet er dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Nicht die Arbeit wurde verflucht, sondern der Ackerboden. Jetzt wurde Arbeit plötzlich anstrengend. Das Essen wuchs nicht mehr an den Bäumen. Man musste was dafür tun. Es war immer noch Arbeit, aber diesmal ging es um die Existenz. Im Garten Eden, im Paradies, da war der Tisch reich gedeckt. Ja, da musste man nicht arbeiten, um essen zu können. Jetzt schon. Jetzt wird es anstrengend. Und jetzt könnte man natürlich denken, wenn sich das so verändert hat, damals durch den Sündenfall, jetzt ist ja Christus gekommen, jetzt ist ja Jesus gekommen, der hat ja sozusagen den Sündenfall in Anführungszeichen rückgängig gemacht. Wir sind ja jetzt erlöst, unsere Schuld ist vergeben, dann sind wir doch eigentlich auch von diesem Fluch befreit, dass der Ackerboden verflucht ist. Dann ist doch Jesus jetzt unser Versorger. Wir brauchen gar nicht mehr arbeiten. Gott versorgt uns. Ja, das war sozusagen früher so, da musste man arbeiten, aber jetzt, nachdem Jesus gekommen ist, ist das alles anders. Nun, Gott war immer schon der Versorger, auch im Alten Testament, lange bevor Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das hat sich auch nicht geändert. Aber trotz der Folgen der Sünde und trotzdem Jesus auf diese Welt gekommen ist, sind wir noch nicht zurück im Paradies. Da sind wir noch nicht, wir sind immer noch hier. Und wir leiden immer noch unter den Folgen der Sünde und des Sündenfalls und unter einem, jetzt mal im Bild gesprochen, verfluchten Ackerboden. Das heißt, wir müssen immer noch was tun, um uns zu ernähren. Wer arbeitet, der ehrt Gott. Titus 2, da heißt es, die Knechte ermahne ich, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen. In allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, Ehrlichkeit am Arbeitsplatz, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Also allein dadurch, dass wir arbeiten, geben wir Gott Ehre. Ehre ist nicht etwas, was wir nur machen, wenn wir sonntags Lobpreislieder singen. Oder wenn wir beten, oder wenn wir sagen, wir ehren dich, dann wir ehren Gott, indem wir arbeiten. Zumindest laut diesem Vers, wenn wir das gut und in aller Freude und Verantwortung auch tun. Natürlich kannst du auf der Arbeitsstelle ein Zeugnis für Jesus sein oder von Jesus erzählen oder ein Licht sein. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Ja, vielleicht ist da jemand, der hat Eheprobleme und braucht mal einen Gesprächspartner. Oder jemand ist krank und du kannst mit ihm beten. Oder du sitzt in der Cafeteria mit deinen Kollegen und irgendwann kommt das Gespräch auf den Sinn des Lebens. Ist ja oft so. Und dann kannst du Farbe bekennen. Aber das ist nicht, darum geht es heute nicht. Es geht nicht darum, dass du auf der Arbeit als Christ lebst und sozusagen ein Zeugnis gibst. Es geht darum, dass du überhaupt auf der Arbeit bist und arbeitest. Weil genau das ist, was Gott will von uns. Dass wir arbeiten. Dass wir auch unser Geld selber verdienen. Denn wenn wir das nicht tun, dann sind wir in Rebellion zu Gott. Das möchte ich mal so deutlich formulieren. 1. Timotheus, da heißt es, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also Sorgen für andere, ja, Menschen, die Familie zu versorgen. Damals war das ja waren das ja nicht nur Vater, Mutter, Kind. Da gab es verschiedene Knechte, da gab es die Großfamilie. Das war so ein kleiner Betrieb, wovon die Bibel hier spricht, wenn wir von Familie sprechen. Und die sollte versorgt werden. Und wer das nicht tut, der verleugnet den Glauben. Das ist interessant, dass hier dieser Zusammenhang gezogen wird. Arbeitsstelle ist scheinbar irgendwie göttlicher Plan. Und die Frage ist, wenn Gott sich das überlegt hat, wenn Gott das von uns möchte, mit welcher Einstellung verrichten wir dann unsere Arbeit? Sind wir mürrisch? Sind wir ärgerlich? Sind wir egoistisch? Sagen wir, ich will irgendwie meinen Schnitt machen und dann ist gut, ich möchte so viel wie möglich rausholen und alles, was mein Arbeitgeber nicht merkt, sein Problem, kann er ja besser kontrollieren oder was, ich kann mir auch mal Sachen mitgehen lassen, wie auch immer, wie ist so deine Einstellung dazu, wenn doch Gott von dir möchte, dass du arbeitest, wenn doch deine Arbeit ein Teil deines Glaubens ist. Die Arbeit selber. Nicht nur ein Zeugnis sein, nicht nur ein Licht sein. Natürlich sind manche Arbeitgeber nicht die besten, gebe ich ganz offen zu. Manche sind egoistisch, manche sind fies, manche denken nur an sich selber. Wie soll man denn uns dann da verhalten, wenn wir in ganz ungünstigen Positionen auf der Arbeit sitzen? Kolosser sagt uns das. Und alles, was ihr tut, alles, auch die Arbeit, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Alles, was ihr tut, das tun wir für Gott. Und das ist die Einstellung, mit der wir eigentlich auch in unsere Arbeit rangehen sollen. Und das meint eben nicht Mitarbeit in der Gemeinde in erster Linie. Das meint auch nicht, dass wir irgendeinen Dienst tun, das Evangelium verkünden. So, das wäre jetzt, das sind ja so die frommen Dinge und alle Bibelsprüche beziehen sich nur auf die fromme Arbeit oder eben für Pastoren oder so. Nein, bezieh solche Bibelstellen mal auf deine Arbeitsstelle, da wo du bist. Du bist nicht deinem Chef Rechenschaft schuldig, bist du natürlich auch, ganz klar. Aber in erster Linie für dich als Christ, du bist Gott Rechenschaft schuldig. Wie du arbeitest, was du arbeitest, mit welcher Einstellung du arbeitest, was für eine Arbeitsmoral du hast. Du musst das vor Gott verantworten und nicht vor irgendwelchen Menschen. Und wenn das so ist, dann frage ich dich heute, würdest du, oder stell dir mal kurz vor, du wärst direkt von Gott angestellt worden. Ja, du hättest so ein Anstellungsgespräch gehabt, Gott hätte vor dir gesessen und gesagt, ich nehme dich, arbeite für mich. Würdest du dann genauso arbeiten, wie du jetzt arbeitest? Würdest du genauso über deine Arbeitsstelle reden, wie du jetzt vielleicht über deine Arbeitsstelle redest? Alles, was wir tun, tun wir für den Herrn. Und ich möchte mal noch konkreter werden und euch mal so ein paar Gedanken mitgeben bezüglich der Arbeitsstelle, wie man sich Gedanken macht, wo bin ich eigentlich, was tue ich eigentlich, was mache ich eigentlich? Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist zum Beispiel, was ist die Geschichte deines Berufszweigs? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Welche sind wichtige Darsteller, Gründer, CEOs, Gurus, Gelehrte? Welche Grundvorstellungen über Sinngebung, Moral und Ziele herrschen in deiner Arbeitsstelle vor? Es gibt viele Firmen, die haben Werte, die haben eine Vision, spricht man auch davon. Da committet man sich, es gibt ein Commitment, wie wir vorwärts gehen sollen. Da wird versucht, eine gewisse Unternehmenskultur aufzubauen. Wie ist das bei dir? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Was sind denn die Werte in deiner Firma? Es wird normalerweise in vielen Firmen vermittelt. Wo kannst du mitgehen und womit hast du vielleicht ein Problem? Wo wird dein Glaube herausgefordert bei den ein oder anderen Werten, die da sind? Was entspricht dem Evangelium oder was steht dagegen? Wo muss ich mich entgegenstellen? Das ist ja auch eine spannende Frage. Wir arbeiten für Gott. Sollen wir uns überhaupt irgendwo mal entgegenstellen? Wie kann ich in meinem Beruf nicht nur gut sein, sondern als Christ leben? Wo trenne ich unnötig zwischen Glaube und Beruf? Wo habe ich Ideen in meiner Firma, die ich noch nicht umgesetzt habe? Und bin ich aus fehlgeleiteten Zielen oder Angst in einem Beruf, der gar nicht meiner Begabung entspricht? Und ich lebe nicht in meiner Berufung. Wenn wir das Thema Berufung haben in der Gemeinde, wenn darüber gepredigt wird, dann geht es fast immer, so ist zumindest meine Erfahrung, um irgendwelche geistlichen Dinge, um irgendwie, wo ist mein Platz in der Gemeinde. Aber denk Berufung mal ein bisschen größer. Lebst du deine Berufung in deinem Beruf? Denn Gott beruft uns, Gott begabt uns, er begabt uns unterschiedlich, aber er beruft uns auch in einen Beruf hinein. Lebst du in deinem Beruf deine Berufung, die Gott dir gegeben hat? Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Maß an Talenten. Und das ist auch ganz anders, wie man damit umgeht. Du kannst nicht das machen, was ein anderer tut. Und möglicherweise bist du an einer völlig falschen Stelle. Möglicherweise setzt du die Begabungen, die Gott dir gegeben hat, die Fähigkeiten, die Ressourcen gar nicht ein. Und du hast dir noch nie darüber Gedanken gemacht. Du denkst halt, ja, ich muss irgendwie arbeiten und dann, ich muss halt Geld verdienen. Das mag für eine gewisse Zeit auch manchmal nötig sein. Manchmal findet man nicht seinen Traumjob. Ja, das ist oft so. Aber wenn jemand in einem Beruf arbeitet, wo er gar keine Fähigkeiten von Gott für bekommen hat, das ist auf Dauer krankmachend. Das ist schwierig. Und auch hier leben wir nicht in Gottes Berufung, wenn wir nur irgendeinen Beruf machen. Und das hat was mit dieser Einstellung zum Beruf zu tun. Ob eben der Beruf was Weltliches ist, das müssen wir irgendwie in Kauf nehmen, das ist anstrengend und das drücken wir so ein bisschen zur Seite. Oder ob wir sagen, nee, nee, Beruf ist Gottes Idee, Arbeit ist Gottes Idee, mein Beruf ist auch gleichzeitig eine Berufung von Gott. Und ich möchte gerne, damit ich in meinem Beruf auch gut sein kann, in einem Beruf arbeiten, wo ich wenigstens ein paar Talente und Fähigkeiten von Gott bekommen habe. Denn Gott gibt mir das nicht umsonst. Gott gibt mir das nicht so zufällig und ich darf es nur in der Gemeinde einsetzen. Wenn die Gemeinde der einzige Ort ist, wo du deine Fähigkeiten und Begabungen einsetzt, solltest du vielleicht über einen Berufswechsel oder Arbeitsplatzwechsel nachdenken zumindest. Lebst du deine Berufung? Epheser 2, Vers 10. Bezieh das mal auf den Beruf, auch wenn du das vielleicht noch nie getan hast. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Das klingt schon mal sehr gut. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Da steht nicht, unsere Gottesdienste gestalten, unsere Gemeindemitarbeit gestalten, sondern wir sind geschaffen von Gott zu guten Werken, die er vorbereitet hat, und damit sollen wir unser ganzes Leben gestalten. Die Bibel sieht den ganzen Menschen. Jesus sieht dich nicht nur am Sonntag, wenn du hier im Gottesdienst stehst und Lieder singst und bei Predigten zuhörst oder vielleicht noch im Sozialwerk mitarbeitest oder bei den Rangern oder ähnliches, sondern Gott sieht dein ganzes Leben an. Und unser ganzes Leben, da wollen wir die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat, auch am Arbeitsplatz. Und es gibt großartige Chancen am Arbeitsplatz, Gutes zu tun, gut zu sein und Gott dadurch die Ehre zu geben. Einfach nur dadurch, dass du da bist und das, was du tust, richtig gut tust, gerne tust, für Gott tust, in Verantwortung vor Gott. Jetzt mögen manche sagen, also ich komme damit nicht ganz klar. Das klingt alles so, wie als wenn wir immer alles machen sollen, was der Chef sagt. Wir sollen immer die besten Mitarbeiter sein, bloß nicht widersprechen, nur nicht dagegenhalten, wenn es mal ungerecht zugeht. Wir sind sozusagen als Christen in der Arbeit die Trottel vom Dienst, mit denen kann man alles machen. Die machen alles und mit denen kann man auch alles machen. Also so sehe ich das nicht. Zumindest nicht in Bezug auf Arbeit. Das kann ich in der Bibel so nicht entdecken. Es gibt immer wieder Dinge, wo wir herausgefordert werden, aufzustehen und unseren Mund aufzumachen. Blinden Gehorsam, zumindest was Arbeit betrifft, kann ich in der Bibel nicht entdecken. Die Propheten zum Beispiel im Alten Testament legen ständig den Finger auf Ungerechtigkeiten, auf Ausbeutung, auf Korruption oder verurteilen die ungerechte Verteilung des Gewinns aus der Arbeit. Mal ein Beispiel, was auch sehr ungewöhnlich ist. Hesekiel. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil, aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Greuel vor mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Den Begriff Sodom und Gomorra verbinden wir meistens immer ausschließlich mit sexuellen Vergehen, aber selten mit sozialer Ungerechtigkeit. Aber das wird hier vorgehalten und viele Propheten in anderen Zusammenhängen halten das dem Volk immer wieder vor, dass sie unsozial sind, dass sie ungerecht sind, dass sie Korruption Vorschub leisten und nichts dagegen unternehmen. Jetzt gibt es manche, die argumentieren und sagen, ja, das war damals, das war für Israel gedacht. Die Propheten haben ja nur Israel angesprochen, das war so eine Art Gottesstaat und da galt das auch. Aber für uns heute gilt das nicht mehr. Ich wüsste nicht warum. Ungerechtigkeit schreit immer zu Gott, zu allen Zeiten. Das hat nichts mit vor Christus und nach Christus zu tun. Wenn Menschen leiden, schlecht behandelt werden, ist das nicht in Ordnung. Und wenn wir die Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun, dann sollten wir das auch nutzen. In unserem Land haben wir so großartige Möglichkeiten, Dinge in Bewegung zu bringen, auch zu protestieren, zu demonstrieren oder auch Vorschläge einzubringen, Dinge zu verbessern. Ich sage ja nicht, dass wir gleich eine Revolution anzetteln müssen. Das hat meistens sehr negative Folgen und stürzt meistens das System an sich um und das ist nicht immer so hilfreich. Aber ich formuliere es mal anders. Wenn du die Chance hast, in deiner Arbeit etwas zu verbessern, wenn du die Chance hast, auf deiner Arbeitsstelle Ungerechtigkeit zu verbessern oder aufzulösen, wenn du die Möglichkeit hast, die Umstände besser hinzukriegen, dann nutz diese Chance. Ich glaube, dazu sind wir als Christen auch aufgefordert. Wir müssen nicht alles schlucken und alles hinnehmen, weil wir denken, wir müssen still sein und alles tun, was man uns sagt. Gott hat uns ein Gehirn gegeben, dann können wir nachdenken, wir können überlegen, was sind denn die guten Werke, Gott, die ich hier tun soll. Das ist klar, meine Arbeit, und vielleicht kann ich innerhalb dieser Arbeit noch was verbessern. Und gerade bei uns in Deutschland kannst du fast immer damit punkten, sogar beim Chef punkten, wenn du gute Vorschläge hast, wie die Menschen besser arbeiten können, wie sie besser behandelt werden oder wie man dadurch vielleicht sogar noch profitabler arbeiten kann, weil die Mitarbeiter viel mehr Spaß haben bei der Arbeit oder länger gesund bleiben oder wie auch immer. Dann hast du meistens ein Stein im Brett. Viele Christen haben aufgrund ihrer christlichen Verantwortung Dinge gestartet unter schwierigsten Umständen, das können wir uns heute kaum noch vorstellen. Ich denke an Hospitäler, an Waisenhäuser, die gegründet wurden, weil Menschen das Elend gesehen haben, gerade auch, wir haben das Bild gesehen von der Industrialisierung, weil Menschen schlecht behandelt wurden, Kinderarbeit da war, sie keine Möglichkeit hatten, irgendwo gut zu leben. Und dann waren Christen da, die haben diese Umstände gesehen und gesagt, das wollen wir ändern, wir wollen was dagegen tun. Ich denke an Friedrich Bodelschwing, ja, der sich eingesetzt hat, oder William Booth, der die Heilsarmee gegründet hat und. Da sind verschiedenste Menschen, die man da jetzt einfallen. Wir müssen nicht alles schicksalsergeben hinnehmen. Wir dürfen, wir erinnern uns an die ersten Worte der Bibel, wir dürfen, so wie unser Gott, schöpferisch gestalten, tätig sein, etwas positiv verändern, auch und gerade in unserer Arbeit. Wenn du die Möglichkeit hast, dann nutze sie, das zu tun. Viele Menschen haben das, wie gesagt, getan. Du musst nicht gleich ein Waisenhaus gründen. Du musst nicht gleich eine Gewerkschaft gründen oder was. Aber warum nicht? Wenn noch keine da ist, dann setz dich doch ein. Damit wären wir schon wieder beim Thema vom letzten Sonntag. Dann setz dich doch auch ein bei Gewerkschaften im Aufsichtsrat oder wo auch immer, um Dinge zu verbessern, um Einfluss zu nehmen, um zum Guten zu handeln und zum Guten zu gestalten. Jesusmäßig leben heißt eben auch, die zweite Meile zu gehen. Heißt eben auch, jemandem was abzugeben, wenn ich Überfluss habe. Wenn ich zwei Mäntel habe, soll ich einen abgeben. Das ist auch Jesusmäßig leben. Und nicht einfach nur sagen, ich mache, was man mir sagt und dann ist gut. So wie Ralf Habener letzten Sonntag sagt, Hauptsache ich mache keine Fehler und deswegen mache ich gar nichts. Dann kann ich auch keine Fehler machen. Das ist kein gutes Motto, auch nicht für deine Arbeitsstelle. In Epheser 4 heißt es, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Auch das ist ein sozialer Aspekt. Wenn ich arbeite, wenn ich Geld verdiene, kann ich damit Gutes tun mit diesem Geld. Auch das ist eine Möglichkeit, wie man mit Geld umgeht und was für eine Einstellung ich zu meiner Arbeitsstelle habe. Das ist die Möglichkeit, letztendlich, wie ich anderen Menschen helfen kann, indem ich arbeite und Geld verdiene. Und es gibt Menschen, die haben tatsächlich von Gott die Berufung, Geld zu verdienen. Und die kriegen das auch hin. Die verdienen richtig viel Kohle, aber die behalten die gar nicht, sondern geben das weiter, geben das an Menschen, die es brauchen oder investieren das wieder. Es gab durch diese, ich sag mal, Moraltheologie oder Arbeitsmoral unter den Calvinisten eine ganz starke Ausprägung, gerade auch in der vorindustriellen und industriellen Phase unserer Gesellschaft, wo die Calvinisten gesagt haben, aufgrund dieser verschiedenen Bibelzitate, wir müssen bei der Arbeit unser Bestes geben. Wir arbeiten fleißig, wir arbeiten viel, wir setzen uns richtig ein, aber es ist Sünde, das Geld zu behalten oder im Luxus zu schwelgen. Das muss ausgegeben werden. Und zwar nicht, um selber es zu genießen, sondern um wiederum anderen Menschen zu helfen oder um weiter Arbeit zu ermöglichen, um es in die Arbeitsstelle zu investieren, damit wir da wieder produktiver arbeiten können. Das war ein extremer Motor in unserer Gesellschaft vor einigen 100 Jahren. Und das hat letztendlich was mit dieser Einstellung zu tun. Aber, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, nicht die Arbeit gibt unserem Leben Sinn oder Identität, sondern dass wir die Arbeit für Gott tun. Das ist sinnstiftend. Das hilft uns. Arbeit ohne Gott wird dich niemals erfüllen, wird dich niemals ausfüllen, wird dich niemals befriedigen. Und deswegen gibt es auch so ein paar Grenzen, was die Arbeit betrifft. Es gibt nämlich Menschen, die arbeiten so intensiv, dass sie ihre Familie vernachlässigen, ihre Ehefrau vernachlässigen, ihre Kinder vernachlässigen, weil die Arbeit das Wichtigste ist. Es geht aber nicht um die Arbeit, es geht um Gott. Und alles, was wir tun, tun wir für Gott. Und das hat auch ein bestimmtes Maß. Und ich habe eben auch als Mensch eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen in meinem Umfeld. Besonders, wenn ich in einer Familie bin. Dann soll ich die nicht vernachlässigen. Die Arbeit ist es nicht, was mir Identität schenkt. Und deswegen verliere ich auch meine Identität nicht, wenn ich mal arbeitslos bin. Sondern meine Identität habe ich in Jesus Christus. Und die Arbeit tue ich für Jesus, für Gott. Das ist das, was meine Identität ist. Das ist das, was mir Sinn gibt. Nicht die Arbeit selber. Sonst hast du wirklich ein Problem, wenn es mal schwierig ist oder wenn du keine Arbeit hast. Das ist schon schwierig genug für viele Menschen. Aber wenn du denkst, dass du dann nichts mehr taugst, dass du dann nichts mehr wert bist, weil du nicht mehr arbeiten kannst oder weil du ja nicht mehr produktiv genug für diese Gesellschaft bist, dann ist das ein völlig schräges Menschenbild, was mit dem biblischen Menschenbild nichts zu tun hat. Ich möchte ganz zum Schluss noch einen Gedanken aufreißen, den werde ich aber nicht beantworten. Den könnt ihr mal in den Kleingruppen beantworten. Wenn man so viel über Arbeit redet, dann denkt man wiederum an die ersten Zeilen der Bibel. 6 Tage hat Gott gearbeitet und am 7. Tag ruhte er von seinen Werken. Ich frage mich immer, was hat Gott dann eigentlich gemacht? Was hat er denn am 7. Tag gemacht? Was bedeutet denn Ruhe? Wir müssen wissen, in der Bibel gibt es das Problem der Freizeitgestaltung nicht. Das, was wir heute haben. Wir haben eine 5-Tage-Woche. Das gab es auch in der Bibel nicht. Da hat man halt gearbeitet, 6 Tage. Da war es ein Vorrecht, dass man am 7. Tag nach biblischem Menschenbild nicht arbeiten musste, nicht arbeiten brauchte. Die wenigsten haben sich das mit Freizeitgestaltung zugeballert, schätze ich mal. Das machen wir ja heute. Ja, wir sind in der Freizeit so beschäftigt, das ist ja auch Arbeit. Ja, aber das macht ja Spaß. Ja, egal. Arbeit darf ja auch Spaß machen. Aber wir ballern uns oft so zu, auch in unserer Freizeit, dass ich mich frage, was machen wir denn am Sonntag zum Beispiel? Ballern wir uns denn auch zu? Haben wir auch 1000 Verpflichtungen? Ja, aber das macht Spaß und so. Ich gebe euch da heute keine Antwort drauf. Was bedeutet das, von der Arbeit auszuruhen? So im biblischen Sinne. Diesen einen Ruhetag in der Woche zu haben. Was macht man da eigentlich? Ausschlafen, rumsitzen, Bibel lesen, beten, in den Gottesdienst gehen. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Für heute möchte ich eins festhalten. Alles, was wir tun, das tun wir für Jesus. Egal, was es ist. Und dann, wenn wir das so tun, wenn wir so auch unsere Arbeit sehen, dann ist der Montag nicht mehr der schlechteste Tag der Woche. Dann ist es nicht so, dass wir mürrisch am Sonntagabend ins Bett gehen und denken, ach, morgen muss ich wieder arbeiten. Nee, morgen darf ich wieder arbeiten. Morgen darf ich wieder Gott persönlich dienen. Ich darf wieder was für Gott machen. Ich habe wieder die Chance, ihm Ehre zu geben durch das, was ich tue. Und ich arbeite auch nicht nur aufs Wochenende hin. Ja, natürlich ist das schön. Ich kenne das auch von früher noch. Ich war ja auch selbstständig, aber da musste ich auch am Wochenende arbeiten. Aber zumindest in der Schule war das so. Da hast du dich immer schon am Donnerstag auf den Freitag gefreut, weil der Freitag ja der letzte Tag war und dann war Wochenende. Also das war irgendwie so, das Wochenende war das Highlight. Und dann Montag, dann musste man wieder durch. Aber wenn wir wissen, dass alles, was wir tun, das tun wir für Gott, da ist ja Gott auch dabei. Wir setzen unsere Begabungen für Gott ein. Dann ist das im Prinzip Gottesdienst, weil wir ihm Ehre geben. Dann ist Arbeit auch eine Form von Gottesdienst. Oder nicht? Denkt einfach mal drüber nach, redet drüber, ich lade euch ein, das zu tun. Wir dürfen für Gott arbeiten, denn alles, was wir tun, das tun wir für unseren Gott. Wir wollen gleich beten, es wird nachher Tatjana einleiten. Und mach dir mal Gedanken darüber. Lebe ich meine Berufung in meinem Beruf? Mit welcher Einstellung gehe ich morgen zur Arbeit? Wo ist mein Platz? Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in meiner Arbeitsstelle, in meinem Leben, in meinem Alltag. Wenn wir das nicht begreifen, dass Gott dienen viel, viel mehr ist, als nur am Sonntag hier zu sein, dann haben wir Gott nicht verstanden. Das hier ist schön, wir sind hier zusammen, wir hören von Gott, wir geben Gott die Ehre gemeinsam, er ist im Mittelpunkt, das sind schöne Zeiten und das dürfen schöne Zeiten sein, auch emotionale Zeiten. Aber es geht um die ganze Woche, um den ganzen Menschen, um das ganze Leben. Und überall möchte Gott hineinsprechen. Vielleicht möchte Gott dir was sagen heute Morgen. Dann nutze jetzt mal die nächsten Lieder auch. Du kannst mitsingen, aber du kannst auch auf Gott hören. Und nochmal fragen, Gott, willst du mir was sagen heute? Und wir werden gleich noch eine Zeit haben, wo wir auch gemeinsam füreinander beten können. Amen.